Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Es sind noch gut 6 Wochen, dann beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft der Herren in Katar. Über die problematische Menschenrechtslage in dem arabischen Land haben wir auch im Deutschlandfunk im Vorfeld dieses sportlichen Großereignisses immer wieder berichtet. Die kritische Begleitung ist im Emirat also sicher, genauso wie eine weltweite mediale Aufmerksamkeit. Katar und viele andere Staaten des Nahen Ostens haben eine lange Fußballtradition. Das Stadion ist hier ein hochpolitischer Ort, wie Ronny Blaschke in seinem Beitrag zeigt und sich fragt, welchen politischen Nutzen Katar aus dem Sport und aus der WM zieht.
Südafrika, Brasilien, Russland. Die Gastgeber der vergangenen 3 Weltmeisterschaften blicken auf eine große Fußballtradition. Im Austragungsland der anstehenden WM 2022 gehe es jedoch weniger um innenpolitische Anliegen, sagt der Politikwissenschaftler Daniel Reiche von der Außenstelle der Georgetown-Universität in Doha.
Ja, oft geht es bei Fußball-Weltmeisterschaften und Sportgroßereignissen auch darum, die Bevölkerung zu vereinen und stolz zu machen, aber das ist im Fall von Katar nicht notwendig, was das Pro-Kopf-Einkommen angeht. Das 2. reichste Land der Welt. Es ist eine sehr homogene Gesellschaft und insofern sind es primär außenpolitische Motive.
Katar hat seinen Wohlstand umfangreichen Gasexporten zu verdanken. Da das Zeitalter fossiler Rohstoffe jedoch zu Ende geht, muss das Emirat neue Wirtschaftszweige erschließen. Daher wirbt das Herrscherhaus um Investoren, Fachkräfte, Touristen und nutzt die Fußball-WM als Plattform, auch in der Sicherheitspolitik. Daniel Reiche.
Die Urangst der Katarer ist, dass ihnen widerfährt, was Kuwait widerfahren ist, wo die Iraker Anfang der 90er Jahre einmarschiert sind und dann der Kuwait von einer von den USA angeführten Allianz befreit werden musste. Die Hoffnung der Katarer ist, dass durch Sport sie so stark wahrgenommen werden, dass ihnen sowas nicht widerfährt.
Am Persischen Golf liegt das kleine Katar mit seinen 2,5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern eingepfercht zwischen den Regionalmächten Saudi-Arabien und Iran. Katar kann militärisch nicht mithalten, doch mit Softpower hat es sich Verbündete im Westen gesucht.
This is the moment when we all come together.
Der Emir von Katar investiert in Europa Dutzende Milliarden in Unternehmen, Kultur, Wissenschaft. Und auch im Fußball, etwa als Eigentümer von Paris Saint-Germain oder als Sponsor des FC Bayern München. Als Saudi-Arabien 2017 eine wirtschaftliche Blockade über Katar verhängte und die diplomatischen Beziehungen mit Doha kappte, waren die Konsequenzen auch im Fußball zu spüren. Paris Saint-Germain verpflichtete mit katarischem Geld den brasilianischen Spieler Neymar für eine Rekordablösesumme von 222 Millionen Euro, erinnert der Politologe Daniel Reicher.
Das war, denke ich, eine strategische Meisterleistung von Katar. Ökonomisch war der Transfer vielleicht Unsinn, weil viel zu teuer. Aber damit hat man das ganze Narrativ in der internationalen Presse zum Thema des armen Katar, das jetzt einer Blockade von Saudi-Arabien ausgesetzt ist, das ganze Narrativ verändert und plötzlich haben alle davon geredet, dass Katar Neymar gekauft hat.
Fußball als Instrument für Machterhalt und Expansion. Katar führt eine Entwicklung fort, die in der arabischen Welt vor mehr als 120 Jahren begonnen hatte. Es war die Kolonialmacht Großbritannien, die den Fußball ab dem späten 19. Jahrhundert in viele Regionen trug, auch in den Nahen Osten. Britische Seeleute, Händler und Missionare beschrieben dieses Spiel als Symbol für Disziplin und Fortschritt. Sie wollten die kolonisierten Bevölkerungen, wie sie sagten, auch mit Fußball zivilisieren. Doch spätestens ab den 1920er Jahren änderten sich die Verhältnisse. Einheimische Gruppen organisierten im Fußball Proteste gegen die Kolonialherren. Eine besondere Rolle nahm der Fußball in Algerien ein, das mehr als 130 Jahre unter der Kontrolle Frankreichs stand. Ab den 30er Jahren sollten auch algerische Spieler das Niveau der französischen Liga heben, doch dann formierte sich Mitte der 50er Jahre in Algerien die FLN, die Nationale Befreiungsfront. Eines ihrer Instrumente war Fußball, erzählt der Politikwissenschaftler Jan Busse von der Universität der Bundeswehr in München.
Und es wurde 1958 dann tatsächlich eine eigene Nationalmannschaft der FLN gegründet. Und interessant in dem Zusammenhang ist, dass das tatsächlich keine Amateure aus der algerischen Provinz waren, sondern es gab zahlreiche algerische Spieler, die in der ersten französischen Liga nicht nur gespielt haben, sondern wahnsinnig erfolgreich waren. Also die haben dann wirklich über Nacht, Hals über Kopf entschieden, wir geben unser äußerst privilegiertes Leben in Frankreich auf. Dann wurde diese FLN-Mannschaft gegründet. Und interessant ist, dass die tatsächlich wahnsinnig erfolgreich war als ein solches Symbol der algerischen Unabhängigkeit.
Das rebellische Spiel. So heißt der Sammelband, den Jan Busse gemeinsam mit dem Historiker René Wildangel herausgebracht hat. Darin analysieren Forschende die Mobilisierungskraft des Fußballs in der arabischen Welt. Sie beschreiben, wie Diktatoren die Stadien als Bühne nutzen. Zum Beispiel Hosni Mubarak in Kairo, der sich in der Umkleidekabine des ägyptischen Nationalteams filmen ließ, aber die Ausstrahlung nur nach erfolgreichen Spielen gestattete. Jan Busse betont auch, dass Stadien für militärische Zwecke umfunktioniert wurden.
Man kann, glaube ich, sagen, dass sich das wie eine Kontinuität durch verschiedene Staaten hindurchzieht. Und tatsächlich gibt es Indizien dafür, dass in Syrien 1982, als es zu einem Aufstand der Muslimbrüder in der Stadt Hama kam, danach Massenhinrichtungen in einem Stadion stattgefunden haben. Darüber hinaus gibt es Hinweise darauf, dass Bashar al-Assad zeitweise 2011 nach Beginn des syrischen Bürgerkriegs auch Stadien als Gefängnisse genutzt hat.
Während des arabischen Frühlings 2011 beteiligten sich dann tausende Fußballfans, sogenannte Ultras, an den Protesten gegen die Autokraten in Kairo, Tunis oder Algier. Der Gastgeber der WM 2022 muss jedoch keinen Widerstand fürchten. In Deutschland steht das autoritär regierte Katar wegen Menschenrechtsverletzungen in der Kritik. Und dennoch sollten Demokratien wie die Bundesrepublik einen pragmatischen Kurs einschlagen, findet der Islamwissenschaftler Sebastian Sohns. In seinem neuen Buch skizziert Sohns, wie sehr Katar an der deutschen Wirtschaft verwurzelt ist, etwa als Anteilseigner bei Volkswagen. Zudem dürfte Deutschland bald auf katarisches Flüssiggas angewiesen sein. So reiste Bundeskanzler Olaf Scholz erst Ende September auf die arabische Halbinsel, um unter anderem in Katar für eine Energiekooperation zu werben. Nun, argumentiert Sebastian Sohns, könnte die Fußball-WM den Weg für eine differenzierte und auch kritische Zusammenarbeit mit Katar ebnen.
Ob man das dann macht, ob das dann mit Compliance-Regeln einhergeht, ob man das auch mit seinen Wertevorstellungen vereinbaren kann und in welchem Bereich. Die Rüstungsindustrie würde da jederzeit eine offene Tür finden. Das sind nicht die Bereiche, die ich meine, sondern es geht hier um erneuerbare Energien, grüner und blauer Wasserstoff. Es geht darum, im Ausbildungs- und Weiterbildungssegment stärker aktiv zu werden. Es geht um Kulturzusammenarbeit. Es geht darum, auch im Breitensport zum Beispiel zusammenzuarbeiten. Das Verbands- und Vereinswesen in Deutschland wird in den Golfstaaten enorm geschätzt. Man wünscht sich sowas. Also auch da gibt es logischerweise für Unternehmen Möglichkeiten, Geschäfte zu machen.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 endet am 18. Dezember. Doch die Region am Persischen Golf will ihren politischen Einfluss im Sport auch danach weiter ausbauen. Vor einer der nächsten Weltmeisterschaften bringt sich ein Land in Stellung, das bei uns noch mehr in der Kritik steht: Saudi-Arabien.